Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik-Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin.
Hi Tobias, servus.
Andreas, wir wollen uns heute mal so ein bisschen um Logistikjobs kümmern. Wir haben uns da vor einiger Zeit mal Gedanken drüber gemacht, wie man den Logistiksektor gerade im Ausbildungsbereich, aber auch generell so ein bisschen besser vorstellen und sichtbarer machen könnte. Und wir wollen heute mit dem Speditionskaufmann anfangen, mit dem Azubi zum Speditionskaufmann und wollen da mal ein bisschen Klarheit schaffen für diejenigen, die sich in dem Bereich interessieren, die sich dafür interessieren oder halt eben letzten Endes auch jemand, der ausbilden möchte, der dann so ein bisschen reinschauen kann, was muss ich an der Stelle dann vermitteln. Aber vielmehr geht es eigentlich dann halt eben um den Azubi dabei. Und wir haben uns da ein bisschen der künstlichen Intelligenz bemächtigt. Ich weiß nicht, sie zur Hilfe genommen, um festzustellen, die weiß dann doch nicht so ganz viel. Und dann hast du noch jede Menge dazu ergänzt. Und oder die erste Frage wäre, was macht denn überhaupt ein Speditionskaufmann? Was ist der aus deiner Sicht?
Ja, die ganz offizielle Bezeichnung ist ja Kaufmann, Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung. Was hat der Spedikaufmann, wie du gesagt hast, die Spedikauffrau für eine Rolle? Es sind die Kaufleute in der Spedition, die zu guten Teilen organisieren, was passiert. Man kann sagen, die so ein bisschen Regisseur sind für die Logistikprozesse. Das heißt, organisieren den Versand, den Umschlag von Ware, die Lagerung von Gütern, die überwachen das Zusammenspiel von allen Beteiligten in der Logistikkette, sei es jetzt Versender, Frachtführer, Verkehrsumschlagsunternehmen, also auch wenn es dann intermodale Verkehre sind und es wechselt vom LKW auf die Bahn und wieder zurück oder es geht aufs Schiff, ist ein Lagerbetreiber eingeschaltet, sind sie auch da natürlich in der Organisation. Geht so weit, dass auch die kaufmännischen Aspekte des Transportes, wie jetzt die Versicherung, eine Rolle spielen und dort organisiert werden. Und da sie das Know-how dann eben haben, beraten sie alle Beteiligten. Das heißt, das finde ich so das total Spannende an dem Job. Eigentlich ist man immer mehr als eine Person in dieser Rolle Spedikaufmann. Man ist Berater für den Kunden, man ist Auftraggeber eventuell für Transportunternehmen. Man wechselt dann von der Rolle des Kundenberaters in die Rolle des Kunden, weil man ja beim Transportunternehmen die Dienstleistung einkauft. Und wenn man da sehr viel kommuniziert und sehr viel disponiert, dann wechselt man die Rolle 100 Mal am Tag, weil man mit jedem Telefonat eventuell wieder in die andere Rolle schlüpfen muss. Und das finde ich sehr spannend. Daneben kann es aber auch sozusagen technischere Aspekte haben, die Wahl des richtigen Transportmittels, wie kriege ich das Ziel des Kunden umgesetzt, dann die Frage der Verpackung und dann schwenkt man so ein bisschen fast schon in die Intralogistik rein. Das heißt auch, der Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung hat eine gewisse Anforderung, wie die Ware gepackt sein muss, die er dann auf den Weg schickt. Und je nachdem, in welcher Firma man unterwegs ist, sind die Grenzen da ja teilweise fließend. Das heißt auch von Intralogistik hat man dann irgendwann relativ viel Ahnung, weil man das Endprodukt ja weiter behandeln muss. Und wer eine kleine Kaufmannsseele in sich hat und so Basar-Mentalität mag, für den ist es auch ein super Job, weil man natürlich sehr viel mit Preisgestaltung zu tun hat, wenn man den Kunden bedient, weil man ein gutes Gefühl für den Marktpreis braucht. Auch verhandlungsgeschickt ist sehr wichtig. Man kann eben innerhalb von Sekunden auch gut dreistellige, vierstellige Beträge rausholen, je nachdem, wie groß das Rad ist, das man dreht. Aber wer da Spaß hat auf dem Flohmarkt als Schulkind oder als jemand in Ausbildung, für den ist vielleicht auch der Spedikaufmann etwas, weil diese Komponenten zwar sukzessive immer mal wieder durch Plattformen oder immer zunehmend durch Plattformen ersetzt werden, aber sie sind immer noch Teil des Ganzen. Logistik ist da immer noch People's Business, auch wenn es andere Ansätze mittlerweile gibt. Aber ja, wer gern verhandelt und wer gern organisiert, der ist bei dem Job Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung, Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistung eigentlich genau richtig.
Es klingt ja also einerseits sehr umfangreich, andererseits letzten Endes auch sehr spannend. Ich wollte es gerade noch ergänzen, dann hast du noch erzählt, also diese Plattformmodelle gibt es ja dann. Es gibt ja große Plattformen, worüber du den Spotmarkt bedienen kannst, worüber du vielleicht auch spezielle Transporte anbieten kannst, worüber du aber halt eben letzten Endes auch im Zweifel dann längere Kontrakte halt eben suchen kannst. Da denke ich halt eben so gerade an das Tender-Management, das läuft dann ja letzten Endes auch irgendwo ein Stück weit mit rein. Ne? Und da halt eben dann abzuschätzen, was kann ich, was ist letzten Endes dann halt eben auch für meine Firma, also für meinen Arbeitgeber dann halt eben von Vorteil. Und das ist das, was du dann wahrscheinlich meinst mit relativ großen Rädchen, die man dreht. Also wenn man da mit irgendeinem Einzelhändler beispielsweise einen Transportvertrag über die Belieferung von, keine Ahnung, 100 Filialen für 6 Monate hat, dann bist du da auch ganz schnell im sechs- und siebenstelligen Bereich, was das Auftragsvolumen geht. Also von daher ist das alles andere als morgens den LKW aufschließen und hoffen, dass das einer vorbeikommt. Insofern vielen Dank für die Vorstellung an der Stelle. Und gleichzeitig halt eben auch das, was du dann noch ergänzt hast, ist ja dann auch zunehmend digital, ne? Also es ist Netzwerken, es ist mit Personen in realen Kontakt treten, aber halt eben gleichzeitig auch Netzwerken und Digitalisierung dann halt eben letzten Endes auch, also die digitalen Möglichkeiten nutzen dessen, wie man halt eben dann unter Umständen auf den Markt kommt, und sich da halt eben dann informieren kann.
Genau, also es kann vom Spektrum her halt sein, dass du LKWs disponierst, dass du wirklich auch mit Fahrern sehr viel zu tun hast, wenn es dir dran liegt, in einem Team zu arbeiten, ja, Sachen zu organisieren, ist das eher der Schwerpunkt. Und je nachdem, wo man sich aufhält und wie weit man kaufmännisch kommt, wird es halt dann, ich habe es schon gesagt, sehr verhandlungslastig oder es wird dann vielleicht sogar ein bisschen taktisch auch, was Verhandlungen angeht oder vielleicht sogar strategisch, weil man mit den Partnern, mit denen man zu tun hat, zumindest häufig ist es so in der deutschen oder im europäischen Transportbereich, da gibt es gewisse Lanes, die werden von gewissen Playern bedient. Und je nachdem, wie lange man sich dann auf einem Job befindet, hat man über Jahre mit Leuten zu tun. Und dann geht es auch darum, langfristig halt Beziehungen so aufzubauen, dass sie gut funktionieren, dass man gut zu Ergebnissen kommt, wenn man irgendwie von einer Seite gefordert wird. Also es ist ein ziemlich breites Spektrum, was man dort bedient. Und wer sagt, ach nee, das ist mir alles zu kaufmännisch, der kann sich auch Richtung Zoll, den Bereich Zoll-Außenwirtschaft entwickeln. Dort ist es dann eher ein exakteres, genaueres Arbeiten, das Tarifieren, der Umgang mit den Zollbehörden. Also auch dort gibt es wieder Möglichkeiten und von national, du hast es schon gesagt, für einen Einzelhändler, für einen Lebensmittelhändler, für eine Edeka oder so, LKWs zu disponieren. Das kann aber auch gehen Richtung internationaler Versand. Flughafen Frankfurt ist ja ein riesen Frachtdrehkreuz. Dann gibt es Expressdienste, dann gibt es ja
Eigentlich steht
entsprechend
dir
auch
die
Nacht.
Logistikwelt offen, ne? Also,
Genau,
das kannst du eigentlich
also
alles
wenn man
machen.
das Genau, was man dort in der Ausbildung lernt, ist ja eine Hauptkomponente der Logistik. Kann jetzt sagen, gut, es ist nicht der Staplerfahrer, es ist nicht der Fachlagerist, der sich in seinem Lagerverwaltungssystem super auskennt und dort Regale anlegt und Inventuren sicherstellt. Das ist es nicht. Das ist ja eher nach innen gewandt in der Intralogistik. Aber der Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistung ist nach außen gewandt und spielt halt ja in der Außenwelt, in der Schnittstelle zu anderen Unternehmen ganz häufig. Und bietet da halt mega viel Möglichkeiten. Und dementsprechend ist es universal, ist die Ausbildung, würde ich fast schon sagen. Ja.
Jetzt stellt sich ja dann die Frage, was brauche ich denn für die Ausbildung? Was muss ich dafür tun oder wie komme ich da überhaupt ran? Ich glaube, auch der Markt, wer sich dafür interessiert, sieht relativ gut aus, ne? Also da sind, glaube ich, mehr Ausbildungsstellen als, als Bewerber letzten Endes. Also einfach mal so. Ich glaube, dass man da, wenn man sich vernünftig anstellt und ein halbwegs vernünftiges Zeugnis von der Schule mitbringt, dass man da also gute Chancen hat. Vor allen Dingen, wenn man halt eben so, wie du gerade sagst, dann also auch diese Mentalität mitbringt, ne? Da bedarf es ja einer gewissen Mentalität Mensch. Sich darauf einzulassen und halt eben genau diesen Job dann zu machen. Vielleicht kannst du in 2, 3, 4, Sätzen kurz einmal darauf eingehen, was braucht es, damit ich mich also auf eine Ausbildung bewerben kann.
Also rechtlich ist keine bestimmte Voraussetzung zu erfüllen. Wer natürlich bei den ausgeschriebenen Ausbildungsstellen eine Chance haben will, das ist, wie du sagst, guter mittlerer Bildungsabschluss oder vielleicht sogar Abitur, helfen natürlich. Wobei, das hast du auch schon gesagt, die Auswahl an Ausbildungsplätzen ist da relativ groß, weil im Gegensatz zum Bankkaufmann zum Beispiel eben die wenigsten in ihrem Leben mit einem Disponenten oder mit einem Speditikaufmann irgendwo in Berührung kommen. Und deshalb ist das ein bisschen so eine Nische. Wenn man das aber für sich entdeckt und dort mal vielleicht bei einem Praktikum reingeschnuppert hat und dann da eine Chance für sich sieht, dann ist es auch eine sehr, sag mal, gut erreichbare Nische im Vergleich zu, wie gesagt, Verkäufer im Autohaus oder Bankkaufmann, wo eben fast, wo ganz viele darauf aufmerksam werden. Rüstet das hier ein bisschen so ein Nischendasein und dadurch hat man deutlich bessere Chancen. Und kann man auch noch sagen, je mehr Sprachen man spricht, desto besser. Also der Frachtmarkt ist ein europäischer Markt, gibt es ganz viele osteuropäische Fahrer, Unternehmer, Englisch, jede Sprache aus dem östlichen Europa, alles ist hilfreich und das kann auch eine gute Einstiegsmöglichkeit sein für Leute, die vielleicht woanders, der klassische Bankkaufmann jetzt wieder vielleicht, irgendwo es schwerer haben, zu einer Ausbildung zu kommen. Da ist es in der Logistik, bei der Spedition, im Speditionsbereich hier vielleicht sogar ein mega Vorteil, wenn man noch eine Sprache spricht. Allgemein kann man sonst sagen, es ist eine normale duale Ausbildung. Das heißt, man ist in der Berufsschule, hat Betriebsphasen. Ich kenne es jetzt so, dass die Berufsschultage über die Woche verteilt waren. Ich kenne jetzt hier, zumindest hier im Süddeutschen Raum, bei uns keinen Blockunterricht, sondern einen Tag im Job, dann einen Tag an der Schule, dann wieder einen Tag im Job, dann nochmal das Gleiche in wechselhaften Zusammensetzungen über 3 Jahre. Und diese 3 Jahre, die offiziell halt benötigt werden für die Ausbildung, können auch verkürzt werden. Wenn man entsprechende Leistung bringt, kann man auch auf 2,5 Jahre verkürzen oder auf 2 Jahre. Also insgesamt Standardausbildung, aber mit einer, finde ich, sehr coolen Kombi aus Theorie und Praxis. Und das hat man dann auch im Job. Je nachdem, wo man ist, hat man halt sehr viel Organisatorisches und ist sehr schnell auch mit ganz realen Problemen beschäftigt. Wenn der LKW nicht in der Zeit zum Ziel kommt, wie das soll. Und dann lernt man auch, mit Erwartungshaltung zu managen, mit Leuten umzugehen, die sich irgendwie enttäuscht fühlen oder aufgeregt sind und so. Also das, die Disponenten, die ich kenne, oder die Speditionskaufleute, die ich kenne, die haben schon sehr früh gelernt, damit umzugehen. Und auch das bringt was für mehr als den Job, würde ich sagen. Ja.
Ja, absolut. Da sind wir ja schon fast dann so ein Stück weit bei den Lerninhalten dessen. Ne? Das heißt, du wirst ja in dieser Ausbildung, wie quasi in jeder Ausbildung, ist ganz am Anfang überhaupt erstmal so das Beschnuppern nicht, aber halt eben so diese Grundregeln. Ne? Also was sind Begrifflichkeiten, die dort halt eben dann genutzt werden, sei es Abkürzungen, sei es Relationen, dann halt eben auch die Spezialitäten aus dem Unternehmen, aus dem ich dann halt eben komme. Ne? Das ist also einerseits die praktische Anwendung, aber ich muss halt eben auch wissen, was gibt es halt eben darüber hinaus, was die Schule mich dann halt eben lehrt. Denn wie setzt sich eine Tour zusammen? Wie kann ich das also verkehrstechnisch machen? Wie mache ich das so, dass, also wie berechne ich dann halt eben auch welchen EBIT, also welchen Gewinn ich dann halt eben dabei dann auch erwirtschafte und solche Themen. Und dann das, was du gerade sagtest, ne? Also mit dem Kunden zusammenarbeiten, Kunden im Zweifel also akquirieren, ne? Mit dem zusammenarbeiten und dann halt eben genau ihn, ja, bis zur Ankunft, also bis zur Zahlung der Rechnung, musst du ihn ja komplett betreuen. Ne? Du nimmst ihn irgendwann auf, du nimmst seine Wünsche, seine Anforderungen auf, kümmerst dich halt eben entsprechend darum, organisierst das, stellst am Ende die Rechnung und wenn er die Rechnung dann am Ende bezahlt und keiner reklamiert, dann hast du eigentlich einen recht vernünftigen Job gemacht, aber das ist sicherlich dann nicht unbedingt in der ersten Woche der Ausbildung der Fall. Sondern da wächst man dann halt eben rein. Das heißt also, da spielt ja dann die Berufsschule auch wieder mit dem Arbeitgeber so ein Stück weit, gehen die Hand in Hand und spielen das ganze Thema dann halt eben, dass man sich von den grundsätzlichen Rahmenbedingungen, sei es gesetzliche Vorschriften, sei es Handlungsanweisungen im Unternehmen selber, sei es Kennenlernen vom Kundenstamm und sowas alles, dass man sich da halt eben dann so langsam entwickelt. Und ich glaube, jetzt, da bist du der größere Experte von uns beiden, ich glaube, dass man als Azubi da auch relativ schnell dann in die Praxis kommt und jetzt nicht die ersten 2 Jahre einfach nur neben einem Disponenten sitzen muss, sondern dass man da halt eben dann auch kleinere Themen übernehmen kann. Und wenn man es gut macht, dann werden die Themen auch immer größer. Wie ist da deine Erfahrung?
Genau. Also die meisten Speditionen sind ja effizient aufgestellt. Das heißt, ich ziehe jetzt auch wieder mal einen Vergleich, den ich zwar nicht ganz so sagen kann, aber ich kenne so ein bisschen die Bankausbildung aus dem familiären Kreis und da kann es im ersten Jahr doch schon sein, dass man halt am Schalter steht, wartet, bis die nächste Oma kommt, sage ich mal. Und beim Disponenten im Spedikauf, beim Spedikaufmann, Spedikauffrau in der Logistik ist es doch so, dass du relativ schnell halt Training on the Job in die Themen mit reingenommen wirst. Du hast jetzt so ein bisschen das vorhin schon erwähnt, aber wenn du in die Disposition gehst, dann hast du ja gesetzliche Vorgaben zu beachten und die sind nicht ohne. Das ist auch wichtig und das lernt man auch in der Ausbildung. Und man hat dann auch relativ viel Verantwortung, ne? Also wenn ich jetzt, wie gesagt, in einem anderen Bürojob irgendwo mal was falsch ausfülle, kann ich meistens sehr leicht korrigieren. Aber wenn ich eine Disposition für einen LKW vornehme und ich versemmel da irgendwas und der Fahrer steht dann am Freitagabend eben nicht zu Hause bei der Familie, sondern 200 Kilometer weg davon, dann kriege ich relativ schnell ein Feedback, dass das, was ich gemacht habe, nicht so gut war. Und das heißt, da ist schon auch Verantwortungsgefühl gefragt, so würde ich es mal ausdrücken.
Ja, und Feedback und heißt, ja ist, immer so, heißt ja dann immer schön, so Feedback ist ein Geschenk, ne? Kann man jetzt mal so stehen lassen, aber letzten Endes ist auf die Schnauze fallen. Und das Lernen dabei ist ja immer sehr wichtig, ne? Und ich gerade.
Ja, und es ist halt schon. Also ein großer Tourenplanungssoftwareanbieter hat es mal mit dem Dirigenten verglichen, der dafür sorgt, dass das Orchester gut spielt. Ja, und ein Disponent, der Fahrzeuge disponiert, der hat schon ein bisschen die Rolle eines Dirigenten, weil er natürlich das gut und passend machen muss, damit alle Räder richtig ineinander greifen. Und am Ende soll es für den Kunden passen, es soll für den Fahrer passen, es muss den rechtlichen Anforderungen Genüge tun. Und dann spielt immer noch das Leben, ja, und die Verkehrssituation und alles, was dazukommt. Und das lernt man relativ gut hier in einem Job, in einer Stelle. Und wie gesagt, das ist was für Leute, die Verantwortung gern übernehmen, die gern organisieren, die sich nicht raushalten, sondern halt reingehen in die Themen, mit den Leuten sprechen und dann Lösungen suchen. Und das Lösungsorientierte ist auch eine wahnsinnig starke Komponente. Es ist kein theoretischer Job. Es muss immer ein Ergebnis praktisch erzeugt werden. Und dann muss man zusammen halt eine Lösung finden. Irgendeine wird es dann schon geben. Genau, also es ist eine gute Kombi aus Theorie und Praxis, aus anspruchsvollen Tätigkeiten. Auch in der Schule lernt man sehr viele versicherungstechnische Themen kennen, die einem, wie soll man sagen, in der Ausbildung so komplettieren, dass man danach ein gutes wirtschaftliches Gesamtverständnis auch hat, mit allem, was dazu gehört. Und wem das noch nicht reicht, der kann dann noch Richtung Gefahrgut gehen und da gibt es ja nochmal, sagen wir, engere, forderndere Anforderungen und der kann sich da richtig tief zum Experten oder reinknien und zum Experten machen lassen. Und hat dann noch mehr Verantwortung. Ne? In so einem Tanklastzug mit irgendwelchen chemischen Mitteln, wenn da was nicht ordentlich funktioniert, ist ja nochmal die Auswirkung schlimmer oder größer als schon bei der normalen Disposition.
Ja. Wer sich da näher darüber informieren möchte, was da genau die Ausbildungsinhalte sind, das ist ja das Schöne bei uns in Deutschland. Es gibt zu jeder Ausbildung eine vernünftig beschriebene Ausbildungsinhalte. Sowohl auf schulischer als halt eben auch auf betrieblicher Ebene. Das verlinken wir euch unten mal in den Shownotes. Das macht, glaube ich, wenig Sinn, da jetzt auf die einzelnen Themen drauf einzugehen. Es ist aber relativ deutlich geclustert, was ist im ersten Jahr dran, was muss also schulisch im ersten Jahr abgearbeitet werden, was sollte halt eben betrieblich im ersten Jahr und genau das gleiche für das zweite und das dritte Ausbildungsjahr. Wer das verkürzt, muss sich halt eben darüber im Klaren sein, dass die Inhalte die gleichen bleiben, nur in kürzerer Zeit dann halt eben vereinnahmt und gelernt werden müssen, so dass man dann also irgendwann später auch für die Abschlussprüfung zugelassen wird. Das ist aber sehr, sehr umfangreich, was da halt eben dann letzten Endes auch drin steht. Wir haben vieles davon angerissen. Wie gesagt, vorlesen würde ich es jetzt nicht. Packen wir euch unten in die Shownotes den Links zum Arbeitsamt. Da, wo die, also nicht zum Arbeitsamt, sondern da, wo die entsprechende Beschreibung halt eben ist. Ich weiß gar nicht, wie heißt das? Berufsausbildungszentrum oder irgendwas?
Ja, genau. Ja, das Ding heißt die Ausbildungsrahmenplanung und genau, ja, in der genau. Berufsberatung gibt es dann die entsprechenden Jobprofile.
Und die gehören dann irgendwann
und
mal
da
zum
gibt's
Arbeitsamt.
Auch,
die sind im gleichen Gebäude. Deswegen sagte ich gerade Arbeitsamt, aber okay. Jetzt habe ich also als Azubi Speditionskaufmann und Logistikleistung habe ich dann also das dritte Jahr gemacht. Ich habe meine Abschlussprüfung gut bestanden. Was ist aus deiner praktischen Erfahrung so der nächste Schritt? Also ich möchte ja wahrscheinlich mich unter Umständen noch weiterentwickeln. Du hast es gerade schon angeschnitten. Ich kann mich also unter Umständen dann spezialisieren. Habe eine Erfahrung da drin, was hat mir die letzten 3 Jahre viel Spaß gemacht, wo sehe ich mich tendenziell eher nicht. Habe natürlich auch das Feedback meines Vorgesetzten, meiner Kollegen, meiner Kunden dazu. Welche Tore stehen mir da offen?
Also du kannst nach der Ausbildung natürlich sagen, okay, ich gehe erst meinen Job und verdiene Geld und arbeite ganz normal, wobei dieses normale Arbeiten auch, sag ich, gar nicht schlecht bezahlt ist, weil man eben entsprechende Verantwortung hat, wenn man sich das richtige Unternehmen sucht. Und kann dann aber auch könnte ein Studium anschließen nach ein paar Jahren, wenn ich die Voraussetzung dafür erfülle, wenn ich vorher Abi gemacht habe oder Oberschule, könnte das auch noch nachmachen. Also habe auch die Möglichkeit, dann berufsbegleitend natürlich da nochmal die allgemeine Hochschulreife nachzuholen, könnte dann nochmal studieren. Da gibt es mittlerweile zig Möglichkeiten. Könnte mich aber auch natürlich als Experte nochmal mehr qualifizieren. Fachwirt für Güterverkehr und Logistik könnte ich noch machen. Ich könnte einen Meister machen. Und dann gibt es noch meistens die betrieblichen Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Das heißt, wenn ich dort Auszubildender war, dann kenne ich den Laden. Also so kann ich sagen, ich hab keine Ausbildung gemacht, aber so weiß ich es von meinen Kollegen, Kolleginnen. Dann kenne ich den Laden eigentlich so gut wie sonst keiner, außer vielleicht der Gründer, weil ich ja in den 3 Jahren alles mal gesehen haben soll. Und habe dann vielleicht auch die Möglichkeit, mich intern weiterzubilden, ne, zu einer Führungskraft oder zu einem Experten. Und wenn ich Richtung Führungskraft gehe, dann komme ich aus dem Transport oder aus der Disposition, aus einem Bereich, der die Gesamtzusammenhänge sehr gut versteht. Und das ist eigentlich eine super Qualifikation, um dann auch die richtigen Dinge in der Intralogistik zu machen. Also da kenne ich auch ein paar Leute, die über den Speditionskaufmann dann in die Logistik, in die Intralogistik gekommen sind und dort heute andere Leute führen. Also bietet zig Möglichkeiten, kann sich natürlich danach auch selbstständig machen, gibt es auch genug, ne, die sagen, ich gründe meine eigene, ich werde Frachtführer oder ich also gründe meine eigene Spedition, gibt es auch, kann natürlich auch eine Spedition übernehmen, gibt immer mehr Speditionen, die Nachfolger suchen, aber nicht aus der Familie die Nachfolge bekommen, oder ich gründe selbst ein Unternehmen und sage, ja, ich mache was Nahes irgendwo in dem Bereich, sei es jetzt ein Expressdienstleister oder ein Umzugsgeschäft oder was auch immer.
Ich denke gerade, das Thema Übernahme von einem bestehenden Business könnte spannend sein. Ne? Zwar rückt der Markt aktuell, da wo wir die Folge aufnehmen, halt eben näher zusammen, weil es da halt eben einfach das eine oder andere wirtschaftliche Thema gibt. Aber das bietet ja letzten Endes auch immer wieder Chancen. Ne? Es gibt ja auch beispielsweise von der Bundesregierung gibt es ja solche Börsen, wo du dich dann also mit deinem Unternehmen eintragen kannst und sagen kannst, ich suche einen Nachfolger für mein Unternehmen. Das wird natürlich nicht immer das Unternehmen sein, wo man einsteigt, wenig zu tun hat und mit einem sechsstelligen monatlichen Gehalt nach Hause geht. Ne? Sondern Speditionskaufmann ist schon echte Arbeit, echte ehrliche Arbeit. Aber wer da halt eben Spaß dran hat, der wird da Möglichkeiten finden. Und jetzt ist es auch nicht so, dass du nach 3 Jahren Speditionskaufmann-Ausbildung dann also ein Unternehmen übernehmen kannst. Aber da halt eben reinzuwachsen und das vielleicht sich als Fernziel für die nächsten 3, 4, 5, 6, 7 Jahre oder sowas dann halt eben zu nehmen, die Möglichkeiten sind da, die Chancen stehen sehr gut. Wo dann am Ende natürlich auch, und vielleicht können wir damit die Folge so ein bisschen beschließen, weil natürlich dann mal die Frage steht, was verdiene ich denn da überhaupt? Da warst du mal auf der Suche, hast ein bisschen praktische Erfahrung, hast aber halt eben auch eine Quelle gefunden, die ein bisschen was dazu aussagt. Vielleicht magst du das einmal etwas vorstellen.
Ja. Also ich mag eins vorne wegschicken. Es ist wie in jedem Job, was verdient ein Staplerfahrer? Ne? Das ist natürlich ein Unterschied, ob ich ein Staplerfahrer bei einem Entsorgungsunternehmen bin oder in der Industrie oder bei einem Pharma-Chemie-Unternehmen. Da können die immer auch 100% betragen. Und ähnlich ist es hier bei den Speditionskaufleuten auch. Also die Zahlen, die wir hier gefunden haben, das sind Zahlen aus dem Netz, lohnspiegel.de. Durchschnittlich mit 10 Jahren Berufserfahrung 3.500 Euro im Monat. Das ist jetzt der Durchschnitt. Das heißt, mittleres Einstiegsgehalt hier so 2,7, 2,8. Ich nehme mal an, die sind schon ein bisschen älter, die Zahlen. würde da auch Richtung 2829 tippen. Und dann geht es Richtung 4, würde ich sagen. Ne? Und je nachdem, wo man ist und wie lange man dort ist, wenn du jetzt Disponent in einer kleinen Spedition bist, mit 10 Fahrzeugen, Familien geführt, dann wird es sicher in der Entwicklung, in den meisten Fällen, so wie ich es kenne, etwas länger dauern. Wenn du jetzt bei einem der großen Chemieproduzenten bist und mit Gefahrgut zu tun hast und einen super Job machst, dann bist du wahrscheinlich relativ schnell auch ja, über 3,5, über 4 raus, würde ich mal tippen. Aber es ist nicht schlechter als der berühmte Bankkaufmann, den ich vorhin erwähnt habe. Und die Chancen hier, sich weiterzuentwickeln, auch zwischen den Branchen zu wechseln, sind relativ gut und relativ groß, weil auch nicht nur die Ausbildungsplätze zahlreich vorhanden sind, sondern auch die offenen Stellen als Speditionskaufleute, die dann fertig sind. Disponenten werden immer wieder gesucht. Und wer gut disponieren kann, der kann, wie ich schon sagte, auch sehr gut organisieren und findet dann vielleicht sogar in ganz anderen Branchen eine ähnliche Rolle im Eventmanagement oder im Personaleinsatzbereich oder an irgendwelchen großen Organisationen wie Flughäfen oder ähnliches. Also das, was man inhaltlich dort in den 3 Jahren lernt, lässt sich ja auf verschiedenste Lebenssituationen anwenden und dann könntest du genauso gut für die Belegung von Krankenhausbetten irgendwann verantwortlich sein. Also das ist sehr vielfältig.
Ja, und ich hatte gerade nochmal nebenbei gegoogelt, 2023 war also das Durchschnittseinkommen aller in Deutschland Beschäftigten bei durchschnittlich 3,8, 3,9 brutto. Ja, okay. Und das heißt, das, was du gerade gesagt hast, wir gehen davon aus, dass die Zahlen etwas älter sind, ne? Aber da bist du also im Durchschnitt bei 3,5 mit Berufserfahrung, Einstiegsgehalt 2,8, 2,9. Das heißt, du bist also auch relativ gut dabei, wenn du also gerade nach der Ausbildung dann halt eben einsteigst mit 2,8, 2,9. Und so wie du gerade sagst, je nach Spezialisierung, je nach Arbeitseinsatz, je nach Möglichkeiten halt eben letzten Endes auch, kann man sich an der Stelle dann halt eben sehr, sehr schnell entwickeln. Wobei man an der Stelle auch immer sagen muss, das sind ja Durchschnittswerte.
Genau.
Also, genau. So wie du gerade gesagt hast, der Staplerfahrer wird auch mit Sicherheit einen Durchschnittswert haben, aber der in der Chemie arbeitet, der wird weitaus mehr verdienen. Ja. Der vielleicht auch Wochenendarbeit, Schichtarbeit halt eben macht, der wird nochmal mehr verdienen. Insofern darf man sich also auf diese Werte uns schon mal gar nicht festnageln, das ist nur eine Recherche. letzten Endes aber halt eben auch nicht darauf verlassen, was da halt eben immer dann steht. Das sind erhobene Durchschnittswerte. Ich glaube, wenn man den entsprechenden Einsatz zeigt, ne, und das entsprechende Verständnis dafür hat, ist man da relativ schnell im oberen Bereich halt eben dabei, immer mit der Tendenz halt eben letzten Endes auch die Durchschnittswerte nach oben zu ziehen durch das eigene Gehalt. Man soll sich nicht davon abschrecken lassen, dass da jetzt also eine 3,5 oder eine 3,8 in Vollzeit steht. Das sind halt eben, wie gesagt, die Durchschnittswerte.
Es kommt ja auch auf die Lebenssituation an und was man möchte. Ne? Wenn jemand sagt, also ich will von 7 Uhr bis 15 Uhr arbeiten, dann ist die Chance, im oberen Bereich zu landen, eher gering, also geringer, als wenn ich sage, ich bin völlig schmerzfrei. Und wenn ich jetzt in der Nachtschicht für einen Express disponiere, von 12 Uhr abends bis morgens um 6, alle 3 Wochen oder alle 2 Wochen in einem Wechselschicht oder so, dann hat man natürlich finanziell andere Möglichkeiten. Aber das ist ja jedem selbst überlassen. Und wie gesagt, heute gibt es nach meinem Wissen nicht auf jede ausgeschriebene Dispo-Stelle oder Spedikaufmann-Stelle zu 150 Bewerber. Da kann man ja durchaus mal anrufen und fragen, genau. Was ist denn euer Einstiegsgehalt und wo komme ich denn nach 3 Jahren, nach jetzigem Stand, würde ich denn rauskommen, wenn ich morgen mit der Ausbildung fertig bin? Ne? Und dann kann man das ehrlich anfragen. Und dann spielt wieder eine Rolle auch dort manchmal das Verhandlungsgeschick. Ja, das ist aber dann auch ja der Kern der späteren Tätigkeit. Und das sollte man sich nicht übers Ohr hauen lassen. Und was mache ich als Spedikaufmann, wenn ich 4 Anbieter habe für eine Tour nach Hamburg? Dann frage ich sie nach dem Preis und dann gucke ich, wer bietet mir das beste Preis-Leistungs-Verhältnis? Und das fängt beim Disponenten vielleicht auch schon an, indem er sich einen entsprechenden Ausbildungsplatz sucht.
Und das Preis-Leistungs-Verhältnis bestimmst du ja entsprechend mit deinen Qualifikationen.
Ne? Ja, aber ich muss halt den Markt abchecken und das muss ich später in meinem Job auch. Ja? Wenn jemand sagt, hey, ich habe hier 4 Paletten, die müssen nach Turkmenistan, dann habe ich das aber vielleicht noch nie gemacht. Dann muss ich halt irgendwie versuchen, möglichst viele Angebote für 4 Paletten nach Turkmenistan zu finden und die beste dafür raussuchen. Und bei der Ausbildungsplatzwahl ist es ähnlich. Dann lasse ich mir halt verschiedene Angebote geben, gucke, wie weit will ich fahren. und sage, okay, der und der kriegt den Zuschlag, weil das zu meiner Situation gerade am besten passt oder weil es am Ende am meisten Brutto bringt. Ist alles legitim.
Und an der Stelle und zum Abschluss auch nochmal der Hinweis, gerade bei dieser Auswahl ist immer wichtig, verlasst euch nicht nur auf das Papier. Ne? Also eine Website, ein Gespräch mit einem Arbeitgeber ist immer ein Eindruck. Fragt durchaus gerne mal nach, ob ihr da mal zum Beispiel einen Praxistag machen, also so einen Schnuppertag machen könnt. Das lässt sich arbeitsrechtlich, ist das relativ simpel. Das ist dann halt eben unbezahlt, das ist dann ein Tagespraktikum. Aber wer wirklich Interesse daran hat, euch als Azubi dann halt eben letzten Endes zu gewinnen und euch eine langfristige Perspektive zu geben, der wird überhaupt gar keinen Schmerz damit haben, euch mal ein, zwei Tage daneben dran zu setzen. Vielleicht auch im schulischen Rahmen, das weiß ich nicht. Das kommt dann immer darauf an, wie ihr da aktuell halt eben gerade unterwegs seid. Da bekommt man dann sehr schnell einen Eindruck davon, wie es da läuft. Ne? Man kann sich mit den Menschen, mit den Disponenten, mit den anderen Kollegen da halt eben dann auch unterhalten, im Zweifel sogar vernetzen und bekommt da sehr schnell einen guten Eindruck dafür, ist das was für mich, kann ich mir das da halt eben dann vorstellen. Weil ich finde halt eben, also jetzt sitze ich bei Bewerbungsgesprächen meistens auf der anderen Seite, ne, und bin also derjenige aus dem Unternehmen, der versucht dann halt eben dieses Unternehmen darzustellen. Aber letzten Endes ist es also auch nur eine Papiersituation. Ne? Das heißt also, das ist so Papierkrieg, Bewerbungsunterlagen gegen Unternehmenspräsentation. Das hat aber immer wenig mit der, also beidseitig wenig mit der Realität zu tun. Ne? Und wenn man dann halt ja, eben dann quasi genau. Einmal Realität gegen Realität spielt, ne, und halt eben dann sagt, wo ist denn der Fit, passt das, macht das einen viel besseren Eindruck. Oder macht nicht einen besseren Eindruck, sondern man bekommt einen viel besseren Eindruck davon und kann sich beidseitig sowohl das Unternehmen als halt eben auch der Bewerber auf einer Azubi-Stelle da halt eben ganz anders drauf einstellen.
Also ich finde Auszubildende oder zukünftige Auszubildende sind in einer sehr genialen Situation, weil man die nicht so oft in seinem Leben hat, dass man irgendwo einfach ein Unternehmen auf die Schnelle kennenlernen kann, ein paar Stunden. Und das sehe ich so wie du. Ich würde auch versuchen, da ein paar Stunden in der Organisation, in dem Unternehmen zu verbringen, weil wenn ich dann dort 3 Jahre investiere, wäre es gut, wenn ich vorher weiß, ob das zu mir passt. Richtig blöd ist es, ich fange eine Ausbildung an und stelle nach 3 Monaten fest, ah, das ist was ganz Bescheuertes, das passt ja gar nicht zu mir. Dann sind 3 Monate ein bisschen verloren. Ist auch nicht dramatisch heute.
Ja, ist nicht dramatisch, aber trotzdem hast du eine abgebrochene Ausbildung im Lebenslauf stehen.
Ja, es ist halt nicht so easy, dann irgendwie wieder woanders reinzukommen. Vielleicht haben dann die anderen auch schon angefangen. Ist ja meistens im September, genau, dass es losgeht. Ja. Vielleicht auch noch so zu den Bewerbungsphasen. Die meisten Unternehmen suchen ja im Frühjahr für September oder suchen schon ja früher fürs Folgejahr. Also je früher man sich dafür interessiert, je früher man die Fühler ausstreckt, desto besser. Und wenn man eine Chance hat, mal reinzuschnuppern, auf jeden Fall nutzen. Weil wenn ich das 6 Stunden kennenlerne und ich kriege dafür kein Geld, ist doch völlig egal, wenn ich danach 3 Jahre investiere und das war das Falsche, dann habe ich viel mehr falsch gemacht. Ja. Also von daher bin ich bei dir, immer möglichst in der Praxis kennenlernen.
Darum prüfe, was sich ewig bindet und so weiter.
Genau, es ist ein bisschen so, ja. Ich wollte jetzt nicht anspielen, aber es ist schon wie eine Beziehung. Früher hat ein Kollege immer gesagt, ich verbringe ja mehr Zeit mit euch, also Team, als mit meiner Frau. Ist auch so bei vielen. Und von daher, klar.
Ja, cool. Dann vielen lieben Dank für deine Vorbereitung und alles, was du mitgebracht hast, auch vor allen Dingen deine praktische Erfahrung. Wir hoffen, wir haben euch einen ganz guten Einblick gegeben darüber, was der Speditionskaufmann Frau so veranstaltet, was er zu tun hat und wo halt eben dann auch beruflich der Weg dann später nach der Ausbildung hingehen kann. Wir packen euch das, was wir gefunden haben, unten in die Shownotes. Das heißt also diese komplette der Ausbildungsrahmenplan, dann halt eben auch den Link zum Berufsinformationszentrum. Und wenn ihr Fragen habt, dürft ihr die natürlich auch gerne an uns stellen. Dann werden wir euch die natürlich auch entsprechend beantworten. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns nächste Woche wieder und wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Bis dahin, ciao, ciao.
Servus.